Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Heute melden wir uns wieder aus dem Studio Da kommt, der Core Facility Medientechnik Medizin Tübingen. Wir sind Dr. Lydia Kogler und
Dr. Simone Behrens
vom Standort Tübingen und wir moderieren heute als Early Career Scientists, also ECS, den Podcast Inside DZPG Mind Matters. Wir interviewen für Sie und euch ECS aus allen Standorten zu sich und ihrem beruflichen Engagement und zu ihrer DZPG-Forschung. Heute haben wir Dr. Adrian Kind aus Berlin zugeschaltet. Adrian, wir freuen uns, dass du heute hier bist.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, euch beiden.
Wir nehmen diese Folge am 5. Dezember 2025 auf und starten mit der wissenschaftlichen Person Adrian Kind. Adrian ist Teil der Psychedelic Substance Research Group an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Charité Mitte in Berlin. Er hat Psychologie an der International Psychoanalytic University, IPU, Berlin und Philosophie an der Humboldt-Universität studiert. In Philosophie hat er zum Thema Extrospektion promoviert. Adrian macht die Ausbildung zum Psychotherapeuten und hat dabei zuerst auf die Psychoanalyse fokussiert und jetzt zu tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie gewechselt. Die Ausbildung wird er Anfang 2027 abschließen. Verschiedene Zusatzausbildungen hat er bereits absolviert. Adrians Interesse liegt auch darin, über seine Forschung und seine Ideen weitere Denkanstöße für die Forschung, Lehre und psychotherapeutische Praxis zu bieten und auch zu inspirieren, offen über ethische Aspekte in der Psychotherapie zu diskutieren. Adrian hat zudem vom DZPG Stipendium für Lab Rotations und Konferenzbesuche bekommen.
Adrian, kannst du uns kurz erklären, wie das zustande gekommen ist mit diesen Lab-Visits und den Konferenzen über DZPG-Funding und wofür du das eigentlich genutzt hast?
Ja, sehr gerne. Also ich habe dadurch, dass ich Early Career Fellow bin beim DZPG, die E-Mail-Benachrichtigung bekommen, dass es eine Möglichkeit gibt, sich da zu bewerben. Und habe dann nicht lange nachgedacht, weil ich Ideen hatte, wo ich Gedanken, die ich schon länger habe, gerne nachgehen würde. Und das DZPG hat damit einfach eine super Möglichkeit geschaffen, das zu tun. Und ich fange vielleicht mit dem ersten Besuch an, den ich gemacht habe. Den ersten Besuch, den ich gemacht habe, das war am UKE in Hamburg bei Professor Michael Reininger. Der hat dort die Professur für Psychotherapieforschung. Und ich kenne Herrn Reininger auch schon über fachgesellschaftliche Aktivität, weil er auch in der Tiefenpsychologie aktiv ist. Und uns beide interessiert sehr die Frage, wie wir mit den Mitteln, die wir sowieso schon in der psychotherapeutischen Aus- und Weiterbildung nutzen, wie wir die möglicherweise optimieren können, um in der Ausbildung besser zu unterstützen und schlussendlich dann eben auch dabei zu helfen, dass Patienten bessere Outcomes in ihren Behandlungen haben. Und der Besuch war dafür gedacht, darüber nachzudenken, gemeinsam, was für ein empirisches, aber auch theoretisches Projekt, also für eine philosophische Analyse man da entwickeln kann. Und uns hat besonders das Setting der Supervision in der Psychotherapie interessiert. Und da gibt es, je nachdem, welche Ausbildung man macht, gibt es mindestens zwei Richtungen, würde ich sagen. Es gibt einmal Kollegen und Kolleginnen, die gerne videogestützte Supervision machen. Das heißt, dass die Ausbildungskandidaten ihre Therapien aufnehmen, das zusammen mit dem Supervisor oder Supervisorin schauen und dann wird Stopp gemacht und zwischendurch wird über die einzelnen Interventionen geredet. Das ist das eine. Und dann gibt es, würde ich sagen, die narrative Art, das zu machen, dass die Auszubildenden ein Protokoll schreiben nach der Therapie und dann mit den Supervisoren durchsprechen, was sie sich erinnern, was sie da gemacht haben. Und wir hatten beide oder uns hat beide interessiert, ob denn möglicherweise die Therapie-Outcomes sogar dadurch beeinflusst werden, je nachdem, welche Supervisionen man bekommen hat und wenn dem so wäre, woran das liegen könnte. Also welche Fähigkeiten möglicherweise besser oder anders geschult werden, je nachdem, wie man supervidiert wird. Und wir haben uns 3 Tage genehmigt, darüber nachzudenken und auch angefangen, einen Projektantrag zu entwickeln, der jetzt über die Weihnachtszeit erstmal ruht, aber dann hoffentlich im nächsten Jahr weiter bearbeitet wird.
Ah, spannend. Das heißt, es war ein relativ kurzer, aber intensiver Aufenthalt, den du dann in Hamburg hattest?
Genau, ich hatte die Möglichkeit, die 3 ganzen Tage mit dem Kollegen zu verbringen, der sich auch die Zeit, soweit es ging, genommen hat, was sehr bereichernd war. Ich habe die Möglichkeit gehabt, die Fakultät kennenzulernen, die Strukturen des Krankenhauses, dadurch, dass ich rumgeführt wurde, die Lerneinrichtung, die Mensa. Also ich habe einen dichten und guten Überblick über die Einrichtung bekommen und habe eine sehr intensive Zeit für Diskussionen über die Inhalte gehabt und bin da sehr freundlich aufgenommen worden bei den Kollegen und Kolleginnen in Hamburg.
Und wie würdest du die DZPG-Services hier interpretieren, dass sie geholfen haben, auch in deiner Forschung?
Das war also absolut effortless von DZPG-Seite. Ich meine, wenn man länger an Universitäten arbeitet, ist man das ja manchmal auch gewöhnt, dass Dinge möglicherweise länger dauern oder komplizierter sind. Und ich habe eine sehr gute Unterstützung erfahren. Nach dem Einreichen des Eintrags ist das alles sehr flüssig gelaufen. Es gab auch Fragen mit der Möglichkeit einer vorab zur Verfügungstellung des Geldes für gewisse Buchungen. Und das haben die Kollegen und Kolleginnen, die verantwortlich waren, großer Gewissenhaftigkeit gemacht und mir damit ermöglicht, mit einer sehr kurzen Timeline unter Druck das alles noch möglich zu machen, ohne dass lange gewartet werden musste. Also ich würde mich freuen, wenn alles immer so glatt liefe wie an der Stelle mit der DZPG.
Ah, dieses Lob geht mir jetzt runter wie Öl, muss ich sagen. Ja. Ich füge ja immer ganz gerne so Hintergrundinformationen ein und wir haben tatsächlich das sehr lange im ECS-Board diskutiert, wie wir diese Mittel gut verwenden können. Die ECS haben ja ein eigenes kleines Budget und worauf wir Wert legen. Und es wurde relativ schnell deutlich, den ECS ist es extrem wichtig gewesen, dass die Mittel einigermaßen unkompliziert abrufbar sind, weil wir so viel Zeit mit Anträgen verbringen, die dann am Ende doch irgendwie zu nichts führen und dass wir trotzdem irgendwie sicherstellen, dass es zu den Zielen vom DZPG beiträgt, wenn dieses Geld abgerufen und genutzt wird. In deinem Fall würde ich sagen, hat es dann organisatorisch gut geklappt, aber auch inhaltlich, weil Sinn sollte ja sein, dass man irgendwie den eigenen Horizont erweitern kann, neue Kooperationen aufbauen kann und das dann perspektivisch wieder im Sinne der Forschung nutzen kann, mit Mitteln, die es auf Hauskostenstellen meistens nicht gibt. Also dafür wirklich ist es, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel.
Ja, das hat aus meiner Sicht sehr gut geklappt und ich habe das auch sehr geschätzt, dass ich das Gefühl hatte, dass wir als Early Career Scientists auch einen gewissen Vertrauensvorschuss genießen, also dass es nicht nötig ist, wie du eben sagtest, ewig lange Anträge dafür zu schreiben, sondern dass, wenn man eine Seite schreibt, das hat Hand und Fuß, dass einem auch vertraut wird, dass man da nicht aus Langeweile irgendwie hinfährt, sondern wir haben ja alle den Wunsch und die Absicht, irgendwie was zu machen aus der Zeit, die wir haben als Early Career Scientists. Und dabei sind solche schnell Förderungen, die man schnell bekommen kann, einfach super wichtig.
Habt ihr Hypothesen dazu, welche Form der Supervision zu welcher Improvement oder Bereicherung welcher Fertigkeiten führt? Sei das jetzt die videogestützte oder die narrative Supervision?
Ein Gedanke, der uns stark beschäftigt hat, ist, dass die unterstützte Videosupervision zu einer erhöhten Fähigkeit der Selbstbeobachtung der therapeutischen Beziehungsgestaltung führt. Dass man, wenn man also sich selber häufiger bei der Arbeit im Video sieht und dort möglicherweise von Supervisoren auf Dinge hingewiesen wird, die einem selbst nicht auffallen, man selber eine Fähigkeit entwickelt, auf gewisse Verhaltensweisen oder Reaktionstendenzen in der Therapie mehr Aufmerksamkeit zu legen. Also beispielsweise, ich greife jetzt mal irgendwas auf, was ich vielleicht auch aus meiner eigenen Supervisionserfahrung kenne. Wenn man die Angewohnheit hat, in gewissen Situationen irgendwie immer zu lächeln, wenn gewisse Themen vom Patienten aufgebracht werden und man selber findet das ganz natürlich, aber dem Supervisor fällt auf, dass das irgendwie auch irritierend sein kann, wenn man da habituell in dem Moment irgendwie lächelt, dass das vom Patienten auch anders aufgefasst werden kann und nicht jeder Patient, nicht jede Patientin spricht das an. Und da passiert vielleicht auf der therapeutischen Beziehungsebene was, was man gar nicht mitbekommt. Und sich selber zu sehen bei der Arbeit und anders nochmal über das auch in Mikrointeraktion nachzudenken, was man eigentlich macht, das als Fähigkeit zu schulen, haben wir die Tendenz zu glauben, verändert auf jeden Fall das Arbeiten. Und gut, ob es am Ende dann wirklich auch die Outcomes verändert, auf eine messbare Art und Weise quantitativ, müsste sich zeigen. Aber wir glauben auf jeden Fall, und das ist auch unsere Erfahrung aus videogestützter Supervision und narrativer Supervision, dass anekdotisch gesprochen viele Supervisanten zumindest berichten, dass sie sehr profitieren von der videogestützten Supervision. Ob sich das dann auch in Outcomes niederschlägt, überhaupt mal zu sehen, das wäre interessant. Oder ob das vielleicht nur etwas ist, was sich für den Supervisanten irgendwie profitabel anfühlt, aber keinen Unterschied macht für die Patienten. Das sind, soweit ich weiß, einfach noch offene empirische Fragen, zu denen vielleicht nicht gar nicht, aber zumindest nicht so viel gearbeitet worden ist in der Vergangenheit.
Ah, hört sich spannend an, super. Also führt auch zur Qualitätsverbesserung in der Psychotherapie.
Das wäre schön, ja.
Und du hast ja auch noch eine DZPG-Förderung für Konferenzbesuche bekommen. Erzählst du uns darüber kurz deine Eindrücke?
Ja, sehr gerne. Also mein Herz schlägt ja für die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, wenn es um die therapeutischen Fragen geht. Und es gibt eine Richtung in der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie, die auf Englisch ist das die Intensive Short-Term Dynamic Therapy, ISTDP. Und das ist im Rahmen von Randomized Control Trials und auch qualitativen Forschung eine der am besten untersuchten Formen psychodynamischer Therapie, die allerdings im Deutschland eine sehr vergleichsweise geringe Rolle in der Debatte gegenwärtig spielt. Da gibt es viel zur mentalisierungsbasierten Psychotherapie, auch ein bisschen was zur übertragungsfokussierten Therapie. International sieht es aber ganz anders aus. Da ist beispielsweise in Skandinavien in einigen Ländern mittlerweile die ISTDP die am häufigsten vermittelte und ausgebildete Form der psychodynamischen Therapie. Und diese Differenz hat mich einfach sehr verwundert, dass man in Deutschland so wenig drüber hört, obwohl das so gut beforscht ist eigentlich. Und dann habe ich herausgefunden, dass es eben doch diese deutsche Gesellschaft für die ISTDP gibt und wollte dort gerne auf die Konferenz fahren, um dort auch Kontakt herzustellen zu den Kollegen und Kolleginnen, die dort sind, die auch an der Uni sind, beispielsweise der Professor Matthias Michel von der Universität Mainz, der auch Mitglied dieser Fachgesellschaft ist, um herauszufinden, ob es da nicht eigentlich Möglichkeiten für Kooperationen möglicherweise gibt, um auch in Deutschland zu dem Thema zu forschen oder eben auch die stärkere Vermittlung oder Diskussion über diese Therapiemethode anzuregen. Und habe dann zum Zweck genau dieses Anliegens auch nochmal den kurzen Antrag geschrieben für die Förderung und habe den Zuschlag bekommen. Und es war wirklich hochinteressant, dort in Würzburg zu sein bei der Konferenz, die Weiterbildungsmöglichkeiten dort zu nutzen und auch viele Kollegen und Kolleginnen zu treffen, die in der einen oder anderen Art und Weise an verschiedenen medizinischen oder psychologischen Fakultäten in Deutschland sind und die zum Teil ganz andere Sachen auch beforschen, die aber auch sehr interessiert an der ISTDP sind, gerade aber auch keine Projekte dazu haben. Und wir, würde ich sagen, so, dass sich da jetzt subkutan danach ein bisschen was anordnet und wir hoffen da auch in den nächsten ein, zwei Jahren mit denjenigen, die an den Universitäten sind, nochmal was auf den Weg zu bringen, damit Deutschland, auch die deutsche Forschung da mehr repräsentiert ist an der Stelle.
Ja, sehr spannend. Mir fällt auf, Adrian, du sagst sehr häufig, interessant, spannend, das war sehr wertvoll. Du bist jemand, der viel Wert darauf legt, auch immer wieder nochmal woanders hinzugucken, neue Menschen kennenzulernen und das Ganze irgendwie zu erweitern. Und das passt ja auch zu deiner Doppelausbildung oder Qualifikation als Philosophe und Psychologe. Wir haben jetzt in den letzten Folgen auch vom Herrn Zipfel ja gehört, es ist nicht unbedingt immer karriereschädlich. Im Gegenteil, viele von den SprecherInnen, die Herr Zipfel interviewt, berichten ja tatsächlich auch den ein oder anderen Umweg. So hat es sich wahrscheinlich zuerst angefühlt, im Nachhinein Horizont erweiternden Exkurs in ihren Biografien. Wie erlebst du das oder wie führt das irgendwie für dich am Ende wieder zusammen? Wie wichtig sind diese Exkurse auch für die Tätigkeit als Kliniker oder Wissenschaftler für dich?
Das ist eine gute und für mich auch schwierige Frage, weil ich merke, dass meine Entscheidungen, was meine Weiter- und Ausbildung angeht, auch sehr persönlich, von meinen persönlichen Interessen getrieben waren und deswegen mein Karriereweg, wenn ich das schon so nennen darf, irgendwie auch mit meiner Person ganz, ganz eng verwoben ist. Und für mich war nach dem Psychologiestudium klar, dass mich konzeptuelle und theoretische Fragen einfach sehr interessieren, dass ich gemerkt habe, ich habe ein großes Interesse daran, mehr darüber nachzudenken, was das überhaupt heißt, dass jemand oder etwas eine Psyche hat, was Psyche überhaupt sein soll, wie Psyche und Körper zusammenhängen können oder auch nicht. Also Fragen, die eher in die Kategorie philosophisch wahrscheinlich fallen und jetzt nichts ist, was man mit einem Experimentalaufbau in der experimentellen Psychologie irgendwie angehen würde. Und habe dann dort mit sehr viel Interesse Zeit in der Philosophie verbracht, um dann zur Philosophie der Psychiatrie und Psychologie und Psychotherapie zurückzukommen, weil ich, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, ich gemerkt habe, dass ich glaube, wir in unserem Alltag als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Klinikerinnen und Kliniker, häufig viele pragmatische Entscheidungen treffen, die auch häufig funktionieren und zu den Ergebnissen führen, die uns interessieren, dass wir dann aber en passant auch mit ethischen Fragen in Berührung kommen oder auch konzeptuellen Fragen in Berührung kommen, die in der Regel auch häufig nicht viel Zeit da ist, da intensiv und länger drüber nachzudenken. Und ich höre zumindest häufiger auch von Kollegen und Kolleginnen, dass die sich wirklich gerne mal die Zeit nehmen würden, länger über ein Konzept nachzudenken, als es direkt irgendwie empirisch in Anschlag bringen zu müssen und messbar machen zu müssen. Und ich glaube, dass die Philosophie da einen wichtigen Beitrag leisten kann.
Was sind da so konkrete Hindernisse? Du hast schon einige angesprochen, mit denen eben die Philosophie auch zu kämpfen hat, um die praktische Umsetzung im Alltag, im therapeutischen Alltag zu garantieren.
Ich glaube, ich habe mich ja beispielsweise in meiner Promotion, die ich in der Philosophie gemacht habe, habe ich mich mit Fragen des psychiatrisch-diagnostischen Schlussfolgerns beschäftigt und unter welchen Bedingungen man eigentlich annehmen sollte, dass eine diagnostische Schlussfolgerung als gerechtfertigt betrachtet werden kann. Und mein Eindruck aus dem klinischen Alltag ist, dass Fragebögen und formelle Interviews natürlich eine Rolle spielen, aber was ja eigentlich jedem und jeder überall beigebracht wird, ist es am Ende das sozusagen das klinische Urteil, was ausschlaggebend ist. Niemand sollte irgendjemandem, nur weil er den BDI gescored hat, eine Depressionsdiagnose geben, sondern da gehört irgendwie mehr dazu. Mhm. Aber was ist denn dieses Mehr? Und unter welchen Umständen hebelt dieses Mehr dem BDI aus? Und wann würden wir dann doch eher dazu neigen, den BDI gelten zu lassen? Und wir sehen ja im klinischen Alltag, dass die ganze Zeit solche Entscheidungen getroffen werden. Aber es passiert selten, dass wir mal eine Pause machen und sagen, okay, aber warum sollten wir glauben, dass das jetzt hier so gerechtfertigt ist an dieser Stelle und warum nicht? Haben wir da irgendwie eine Annahme über eine Wahrscheinlichkeitsaussage im Hinterkopf, die wir intuitiv treffen? Glauben wir, das hat was mit Maximierung von Nutzen und Minimierung von Schaden für den Patienten zu tun? Also es gibt ja ganz viele Rationale, die wir veranschlagen können, um Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt es diese schrecklichen Metafragen, zum Beispiel, ob man pragmatische Überlegungen, sowas wie Maximierung und Minimierung von Schaden für Patienten, wie groß sollte deren erkenntnistheoretische Rolle sein? Weil eigentlich ist ja die Frage, hat ein Patient eine schwere Depression oder nicht, ist ja erstmal eine Frage von, ist es so oder so und nicht eine Frage von, was ist am nützlichsten von dem für den Patienten? Und wir mischen das vielleicht manchmal und vielleicht ist das total richtig und gut, das zu mischen, ethisch geboten sogar. Aber vielleicht machen wir das auch, ohne es wirklich bis zum Ende durchgedacht zu haben. Und ich glaube, dass das eine Frage ist zum Beispiel, wo mal stehen zu bleiben und zu versuchen, das mit allen konzeptuellen und ethischen Mitteln, die wir haben, zu Ende zu denken, um da auch nochmal eine andere Sicherheit in unserer Entscheidungsfindung zu gewinnen, dass das einen Wert haben kann für die Forschung, für die Philosophie, die Medizinethik, aber auch für die praktizierenden Psychiaterinnen und Psychiater.
Ich könnte mir vorstellen, also eine Hürde, warum das nicht ohnehin mehr gemacht wird, ist einerseits natürlich Qualifikation der Leute, die da normalerweise arbeiten. Wir haben wenig Menschen mit dieser Doppelqualifikation, aber auch Zeit, weil es natürlich Zeit braucht, sich in Ruhe strukturiert Gedanken zu machen. Also selbst wenn man es könnte, muss man es irgendwie schaffen. Das Zeitproblem lässt sich ja ein Stück weit lösen, wenn man eben Menschen mit Doppelqualifikation an entsprechend formulierte Projekte setzt und das löst. Wie wären denn aber Wege, diese Forschungsergebnisse dann zurück in die Praxis zu kriegen?
Ich glaube, es ist wichtig, da Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu haben, wo man direkt mit den Leuten spricht. Es gibt ja beispielsweise die DZPG Academy als ein Projekt der DZPG. Und ich glaube, dass Kollegen und Kolleginnen einzuladen, die Doppelqualifikationen haben, um genau sowas möglicherweise dort reinzutragen, dass eine Möglichkeit wäre, die interessant ist, oder auch andere Weiterbildungsprogramme, die Leute auch online erreichen können, oder auch Möglichkeiten zu schaffen, in Person, in den Einrichtungen, in denen man arbeitet, Wissen an die Kollegen und Kolleginnen zu vermitteln. Und gerade jetzt ist mein Eindruck, es ist ein Projekt, an dem ich hoffentlich die Gelegenheit bekomme, in den nächsten Jahren zu arbeiten, gibt es einfach große Veränderungen für unseren Arbeitsbereich. Zwei Dinge, über die ich viel nachdenke und auch viele andere natürlich, ist die schon stattfindende permanente Nutzung von modernen Chatbots wie ChatGPT, die Patienten im Hintergrund mitlaufen lassen, ihre Probleme nicht nur mit ihren Therapeuten besprechen, sondern da gibt es ja quasi immer so einen Co-Therapeuten auf dem Handy, der auch zu allem was sagt. Das verändert die Dynamik der Behandlung absolut, aber wie sollte man überhaupt darauf reagieren? Das ist ein drückendes Thema und ich glaube auch, dass das, was jetzt zunehmend in Deutschland gemacht wird, was in anderen Ländern schon länger der Fall ist und was wir auch glücklicherweise am DZPG mehr machen, das PPI-Involvement, dass das auch ganz neue Herausforderungen an die Organisation von Klinik und Forschung, aber auch an die Frage, warum sollten wir welche Perspektiven wie einbinden? Das scheint mir auch keine rein empirische Frage, sondern auch eine ethische und auch eine erkenntnistheoretische Frage zu sein. Wo können wir die Ressourcen dieser Menschen, die uns glücklicherweise helfen wollen, am besten einsetzen, um das meiste für Forschung, Praxis und am Ende auch für die Patienten daraus zu gewinnen? Das sind Fragen, die, glaube ich, nicht nur Mediziner, Medizinerinnen, Psychologen, Psychologinnen oder Pfleger und Pflegerinnen angehen, sondern wo auch Ethiker, Ethikerinnen, Philosophinnen, Soziologinnen, also wo wir ein großes interdisziplinäres Team brauchen, um das Potenzial zumindest voll auszuschöpfen. Das wäre zumindest wünschenswert, stelle ich mir vor.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Zur Erklärung, wir hatten es Ihnen vor vorausgehenden Folgen schon öfters PPI-Involvement, nur für die neuen Zuhörer vielleicht kurz erklärt, dass man dabei Erfahrungsexpertinnen und auch Angehörige mit von Anfang an in Forschungsdesign und Erstellung involviert, um auch deren Perspektive in sinnvolle Forschungsdesigns umzusetzen.
Und übrigens auch KlinikerInnen sind auch eigentlich mit gemeint in diesem partizipativen Ansatz. Und wie du gerade sagtest, sich da wirklich auch schlaue Gedanken drüber zu machen, zu welchen Fragen man die mit einbezieht oder wie die sich gut einbringen können. Wie es auch einfach Sinn macht für wissenschaftliche Laien mit Expertise in aber sehr inhaltlich relevanten Punkten. Da braucht man tatsächlich sehr gute Konzepte.
Ja. Und spannend finde ich auch den Ansatz, ChatGPT oder ähnliche KI-Formate in die Therapie zu integrieren, könnte man fast unter dem Stichwort Enhanced Psychotherapy abheften. Vielleicht kannst du es uns nochmal zusammenfassen mit deinem philosophischen Hintergrund, der ja auch unglaublich bereichernd ist fürs DZPG. Wo siehst du die Möglichkeiten, deine Expertise auch im DZPG zu integrieren?
Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich oder andere Personen, die vielleicht ähnliche Doppelqualifikationen haben, die wir glücklicherweise auch schon haben, sich gut einbringen können. Ich glaube, das eine Modell, was es vor allem in den USA, aber auch in UK gibt, ist dieses Modell, das nennt sich dann der Embedded Philosopher oder Philosopher in the Lab, wird es dann genannt. Das ist quasi ein kleines anthropologisches Experiment, könnte man fast sagen, dass man Philosophen mit in die Forschungsprozesse einbindet, um an den Stellen, wo gewisse konzeptuelle Fragen aufkommen oder vielleicht gewisse konzeptuelle Ausarbeitungen und konzeptuelle Analysen hilfreich sein können, die in den Projekten mit an den Stellen arbeiten, um dort auch Arbeit an dieser Stelle zu leisten, für die Empiriker und Empirikerinnen manchmal keine Zeit haben, vielleicht manchmal eben auch nicht die Qualifikation haben und die ihnen aber, und da muss man ja auch ehrlich sein, in gewissen Karrierephasen einfach nicht so viel bringen. Also ein Postdoc, der seine empirischen Paper rausbringen muss, der hat vielleicht nicht so viel davon, ein Philosophie-Paper irgendwie nebenbei noch zu schreiben auf seinem Karriereweg. Und da ist es gut, wenn sich andere mit darum kümmern können. Also dieses Embedding von Experten in Gruppen ist, finde ich, ein schönes Modell, was wir vielleicht auch in Deutschland mehr nutzen könnten. Und ich glaube eigentlich auch, dass fast bei jeder Frage, an der wir arbeiten, wenn man früh genug gemeinsam daran arbeitet, an Fragen, die wichtig genug sind, uns ihnen zu widmen, dass es eigentlich immer auch konzeptuelle und philosophische und ethische Implikationen hat. Ein Bereich, wo das für mich eben jetzt sehr greifbar geworden ist, ist das Psychedelika-bezogene Projekt Psychedelic Transformation, an dem ich gegenwärtig mitarbeiten darf als Postdoc unter der Leitung von Herrn Dr. Repantis an der Charité, wo wir viel darüber sprechen, und das tun wir auch in der Öffentlichkeit, dass psychedelische Erfahrungen Menschen nachhaltig verändern können, transformieren können. Aber die Frage, worin genau diese Transformation besteht, was ist der Unterschied zwischen einer Transformation und einer Entwicklung, wenn wir diesen Unterschied überhaupt machen wollen, da kommen wir dann in Fragen, die wir nicht nur dadurch beantworten, dass wir in den Duden schauen und die beiden Wörter nachschlagen, sondern die meisten Menschen haben doch so hätten, denke ich, die Intuition zu sagen, na, wenn irgendwas transformativ ist, dann ist es schon auch grundsätzlich irgendwie was anderes als eine einfache Evolution oder Entwicklung. Und das genau auszuarbeiten, zu sehen, welche Debatten es in verschiedenen Bereichen der Wissenschaften oder auch der Philosophie der letzten Jahrhunderte, die Disziplin gibt es schon länger, deswegen muss man vielleicht sogar sagen Jahrtausende, gibt, und zu schauen, wie sollten wir diese Begriffe verstehen, damit wir sie am besten nutzen können für das, was wir empirisch rauskriegen wollen. Das ist eine tolle und spannende Arbeit, der sich, glaube ich, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die so Qualifikationen haben wie zum Beispiel Philosophie oder vielleicht auch Geschichte und viele Sachen, sich dem widmen können und da einen guten Input geben können.
Ja, vielen Dank. Damit hast du eigentlich schon unsere nächste Folge jetzt sehr schön angeteasert, wo wir uns nochmal genauer über deine Forschung unterhalten möchten. Für diese Folge würde ich dir gerne erstmal danken für die Einblicke, die du uns gegeben hast in deine Arbeit und auch einfach in diese interdisziplinäre Perspektive auf das DZPG und unsere Arbeit im DZPG. Wenn Menschen mit dir jetzt Kontakt aufnehmen möchten, um da nochmal dran anzuknüpfen, können sie dich einfach über deine E-Mail-Adresse erreichen oder wie würde das am besten gehen?
Genau, über meine Charité-E-Mail-Adresse kann man mich erreichen, adrian.kind@charité.de, und sonst, was Social Media angeht, bin ich eigentlich nur auf Blue Sky, glaube ich, relativ schnell mit meinem Namen zu finden. Und wenn man mich googelt, landet man, glaube ich, auch auf der Homepage, die ich habe. Und da findet man dann alles Mögliche über mich, wenn es einen noch interessiert. Genau.
Ja, super. Danke nochmal, Adrian. Das war die heutige Folge von Inside DZPG Mind Matters.
Danke dir.
Danke.